Der 13. August 1961. Heute, ich bin dann mal weg. Von den Wegen und den Erlebnissen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld. Der 13. August 1961, ein Tag, der Deutschland veränderte. Der Spaltung der Welt, Europas und Deutschlands in zwei Hälften, folgte die Mauer und damit die Spaltung von Familien. Raus aus der DDR. Es gab verschiedene Möglichkeiten. Flucht über den Stacheldrahtzaun, Inanspruchnahme von Schleusergruppen im Kofferraum eines Diplomaten. Bei einer Besuchsreise nicht mehr die Rückfahrt antreten, bei einem Auslandsaufenthalt abspringen. Legale ständige Ausreise durch Ausreiseantrag, Heirat mit einem westlichen Ausländer, Sachen packen bei Erreichung des Rentenalters. Es gab viele Wege, aber trotzdem nur begrenzte Möglichkeiten. Und es gibt viel zu erinnern. Thilo Schmidt arbeitete das Thema auf.
Ich bin dann mal weg. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Raus aus der DDR.
Es ist an den Westberliner Grenzen eine verlässliche Bewachung und eine wirksame Kontrolle zu gewährleisten, um der Wühltätigkeit den Weg zu verlegen. Diese Grenzen dürfen von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik nur noch mit besonderer Genehmigung passiert werden.
Raus aus der DDR, zu Lande.
Lokführer Harry Deterling und Heizer Hartmut Lichy steuern den Personenzug von Oranienburg nach Albrechtshof, dem letzten Bahnhof vor der Grenze nach West-Berlin. Abfahrt in Oranienburg, 19.33 Uhr. Es ist der Abend des 5. Dezember 1961, 4 Monate nach dem Bau der Berliner Mauer. Die geplante Ankunft in Albrechtshof, 20.44 Uhr. Doch an diesem 5. Dezember wird nicht Albrechtshof Endstation sein.
Sie selbst brachten nur das Notwendigste mit, für die Kinder sogar das Spielzeug. Der Lokomotivführer und der Heizer hatten die Flucht vorbereitet und am Dienstag Nacht durchgeführt. Sämtliche Familienangehörigen brachten sie mit. Die Kinder im Alter von 10 Tagen bis zu 8 Jahren. Die Lücke im Stacheldraht bot sich ihnen am Finkenkruger Weg in Spandau. Hier passierte bisher der Interzonenzug aus Hamburg die Grenze, sodass die Gleise nicht blockiert waren.
Albrechtshof liegt wenige Kilometer vor Berlin-Spandau. Die meisten Fahrgäste haben den Zug bereits zuvor in Falkensee verlassen.
Anstatt am Bahnhof Albrechtshof der Endstation zu halten, schaltete der Lokomotivführer auf volle Leistung und fuhr weiter in Richtung West-Berlin. Die sowjetzonalen Grenzposten waren so überrascht, dass sie gar keine Zeit fanden zu schießen.
Lokführer und Heizer sind in den Kohlentender der Lok gekrochen, um sich vor möglichen Schüssen durch Grenzposten zu schützen. Im Blindflug rast der Zug mit 8 Waggons über die Demarkationslinie.
Der Lokomotivführer fuhr den Zug noch etwa 2 Kilometer nach West-Berlin hinein und stoppte ihn am Kilometerstein 14-7. Hier waren 15 Menschen in Sicherheit. An dieser Stelle sprachen wir mit dem wagemutigen Lokomotivführer.
Über diesen Zaun, Herr Deterling, sind Sie dann mit allen Flüchtlingen gestiegen, haben die Hausbewohner alarmiert und die dann die West-Berliner Polizei, nicht wahr? Herr Deterling,
richtig, ja.
Sie sind wie alt?
28 Jahre heute geworden.
Heute geworden, da muss ich Ihnen erstmal zum Geburtstag gratulieren und nicht nur zur gelungenen Flucht. Und ich hoffe, dass Ihnen das neue Lebensjahr das bringt, was Sie sich selbst versprechen. Nicht wahr? Nämlich ein Leben in Freiheit.
An Bord waren, neben den Familien von Lokführer Deterling und Heizer Lichy, nur noch wenige Fahrgäste. Manche von ihnen sind in den Fluchtplan eingeweiht, andere nicht. Auch 3 Grenzschützer sind an Bord.
Und die sind natürlich gezwungen gewesen, mitzukommen, ja, ob sie wollten oder nicht wollten. Mhm. Und dass sie mir den Zug nicht halten konnten, haben wir die Bremse außer Tätigkeit gesetzt, nicht wahr? Indem wir keine.
Die Notbremse, ja?
Die Notbremse konnten sie wohl ziehen, ja. Also die hat nicht mehr angesprochen, da ja keine Luft mehr in der Leitung war, der zu ist. Ich konnte also praktisch nur noch mit der Lok bremsen.
Nur noch mit der Lok?
Nur noch, aha, mit der Lok bremsen.
Es war einer der ersten spektakulären Durchbrüche von Ost nach West, aber nicht der einzige. Die Mauer wurde zu Lande, zu Wasser, in der Luft und auch unter Tage überwunden.
Als die Mauer 61, da war ich ja noch ein kleines Kind, errichtet wurde, war es natürlich relativ einfach.
Ein ehemaliger Major der DDR-Grenztruppen.
Da waren gerade 3 Ziegel hochgemauert und dann ist man schnell aus dem Fenster gesprungen und hat es funktioniert. So, und ein System wird verbessert. Wir haben bis in die 80er Jahre hinein alles versucht, um die Technik zu vervollkommnen im Interesse der Sicherung der Staatsgrenze. So war unser Auftrag. Nicht das Verhindern von Fluchten in dem Sinne, das Wort wurde insofern nicht benutzt.
Die Mauer wurde trotzdem überwunden. Spektakulär, mit selbstgebastelten Vehikeln, staatlich gelenkt durch Freikäufe durch den Westen oder Ausweisungen durch den Osten, gegen Bares durch Schleuser oder ganz legal auf Antrag.
Da kamen viele Ideen und viele Gedanken. Natürlich war da immer die Gefahr mit verbunden. Und je länger ich das ertragen habe oder gesehen habe, je stärker war der Wunsch bei mir oder auch das Ziel, eines Tages gehst du. Wie war noch nicht klar und irgendwie musste ich mir was ausdenken, besonders als ich zwei Söhne dann hatte. Ja, wie macht man das? Mit gefährlichen Aktionen konnte man sich da nicht mehr abgeben, also musste man irgendwas Schlaues anstellen.
Josephine Edle von Kreppel, Modedesignerin und Modesammlerin, hat einen Plan. Eine Scheinheirat mit einem Westberliner, um per Familienzusammenführung ausreisen zu dürfen. Sie hat Freunde mit Westdeutschem oder auch Diplomatenpass. Die suchen den passenden Partner und werden am Theater des Westens fündig.
Dann traf man sich und haben uns kennengelernt, ein netter Mensch. Und wir hatten dann Vereinbarungen, wie wir das machen und Absprachen. Man musste das ja auch sehr vorsichtig machen, ne? Das ging ja nicht so blatz. Jedenfalls kam er des Öfteren mich besuchen, immer mit einem prallen Beutel voller Obst für die Kinder und sagte dann auch an der Grenze mal, er fährt jetzt zu seiner Verlobten und so. Ja, und irgendwann habe ich dann einen Antrag gestellt auf Heirat, musste ja genau alles angeben, wie was. Und dann wurde sehr wohl beobachtet, wie oft er kam und das wurde alles registriert, ist ja klar. Und ich weiß gar nicht, wie lange haben wir gewartet, fast 3 Jahre. Ging das und wir waren nett befreundet, meine Kinder tobten mit ihm rum und so, das war alles ganz toll. Also man wusste ja nie, wann man die Genehmigung bekam, ne? Und ich fing dann schon langsam an zu packen, man musste ja alles aufschreiben, jeden Schlüpfer, jede Stecknadel so ungefähr.
Die Ehe wurde nicht auf ihre Legitimität hin überprüft. Auch wenn der Staat Josephine von Kreppel und ihren Auserwählten genauestens beäugte.
Dadurch, dass die Kinder dabei waren, war das eigentlich nicht so ein Schmuseverhältnis oder musste ich auch nicht schauspielern, sondern wir tobten rum und spielten und waren oft zusammen zu sehen. Also wir mussten uns da nicht knutschen auf der Straße oder irgendwie sowas. Ja.
1986 stellt Josephine von Kreppel den Antrag auf Hochzeit mit dem Feind. 3 Jahre später wird der bewilligt. Nach der Hochzeit stellt sie den Antrag auf Ausreise zum Zwecke der Familienzusammenführung. Der Unterschied zu einem normalen Ausreiseantrag: sie darf ihr Hab und Gut mitnehmen. Eines aber stellte die Sammlerin, die nicht nur Mode aus dem 19. und dem 20. Jahrhundert sammelt, vor ein lösbares Problem. Nur was nicht deutsches Kulturgut war, durfte mit in den Westen.
Das bedeutete ab 1900, früher nicht. Natürlich hatte ich ältere Sachen, aber ich hatte eben ein Gutachten, das waren Gründerjahrmöbel, hatte ja dort die Leute keine Ahnung hatten. Und das war mein Glück, weil ich da etliches mitgenommen habe. Vorher haben mir Freunde geholfen. Ich kannte viele Diplomaten, die hatten dann die Möglichkeit, wertvolle Dinge wie Porzellan oder Glas von mir mitzunehmen. Und das war schon längst im Westen, da war ich noch gar nicht drüben.
In den vor Grenzkontrollen weitgehend geschützten Kofferräumen von Diplomatenlimousinen wurden nicht nur antikes Porzellan über die Grenze geschafft, sondern auch fluchtwillige Menschen. Das geschah auch in zivilen Fahrzeugen, mit Hilfe teilweise abenteuerlicher Konstruktionen. Sogar mit der BMW Isetta wurden Menschen über die Grenze geschleust. Josephine von Kreppel passiert die Grenze dagegen legal. Ihrem Ausreiseantrag wurde stattgegeben.
Im Juni 89 kriegte ich die Ausreise am 7. Und da bin ich dann hin und habe noch die Stirn bewiesen zu sagen, da möchte ich nicht ausreisen, da habe ich Geburtstag. Und da hatte die Beamte, ich sehe sie förmlich noch vor mir, ihr klappte die Kinnlade. Na, das habe ich ja noch nie erlebt. Da sage ich, ja, ich mache da ein großes Fest und alles ist schon arrangiert und überhaupt. Und dann, ich kann doch eine Woche später ausreisen, spielt ja nun auch keine Rolle. Daraufhin wurde ich rausgeschickt und musste 1,5 Stunden warten auf dem Flur. Und dann wurde ich wieder reingerufen und haben gesagt, Sie reisen am 14. Juni aus. Dann habe ich gesagt, ja, wunderbar, das passt. Trinpalast, Friedrichstraße, da musste ich raus. Der Möbeltransport ging ja extra. Ich habe noch ein Fahrrad mitgenommen, da hingen noch alle möglichen Beutel dran und so. Und ich wollte ja überhaupt niemanden in Begleitung, also mit den Kindern allein und meine Studienfreundin, die kamen dann noch hin und hat fürchterlich geweint und wir haben lang uns dann in den Armen, es war grausig. Naja, und da sind wir dann rüber mit der S-Bahn.
Wir sind dann mal weg. Ausreise und Republikflucht. Eine Bilanz von 28 Jahren.
Legal, illegal, zu Fuß, im Kofferraum, geflogen, geschwommen. Von 1961 bis 1988 verließen etwa 380.000 auf legalem Wege die DDR. Die Anzahl derer, die einen Ausreiseantrag gestellt haben, dürfte um ein Vielfaches höher sein. 180.000 Menschen flüchteten über Drittländer. 40.000 Sperrbrecher überwanden die innerdeutschen Grenzbefestigungen. Mitte der 70er Jahre richtete das Ministerium für Staatssicherheit eine zentrale Koordinierungsgruppe Bekämpfung von Flucht und Übersiedlung ein. Die führte genau Buch über die Anzahl und den Ausgang aller Fluchtversuche. Nach 1976, die Massenfluchten des Jahres 1989 nicht mitgerechnet, wurden über 57.000 Fluchtversuche unternommen. Davon wurden etwa 2/3 verhindert. Wie viele Menschen dabei ihr Leben verloren, ist umstritten. Verschiedene Quellen sprechen von 250 bis zu 1.000 Toten an der innerdeutschen Grenze. Unter den 20.000 gelungenen Fluchtversuchen waren etwa 1.300 Ausschleusungen und 13.000 Verbleiber, wie es die Staatssicherheit nannte. Verbleiben ging am einfachsten. Einfach von einer genehmigten Westreise, privat oder dienstlich, nicht zurückkommen. Funktionierte gut bei Seefahrern, Geschäftsreisenden oder Kulturtätigen, die Gastspiele im Westen zum Wegbleiben nutzten. Nicht in diesen Zahlen erfasst sind Rentner, die generell ohne besondere Genehmigung für 4 Wochen im Jahr in den Westen reisen durften. Nicht wenige blieben, dort hatten sie automatisch einen Anspruch auf eine Westrente.
Raus aus der DDR, zu Wasser.
Mit dem selbstgebauten Mini-U-Boot oder der Luftmatratze über die Ostsee, auf direktem Wege durch die Spree von Ost nach West-Berlin oder über Bord springen von einem der 3 Urlauberschiffe des FDGB. Eines davon war die MS Völkerfreundschaft. Das legendäre Schiff, das heute noch in Fahrt und damit der dienstälteste Transatlantikkreuzer ist, kaufte die DDR 1960. Zuvor hatte es 1956 unter seinem ursprünglichen Namen Stockholm vor der amerikanischen Ostküste das Transatlantikschiff Andrea Doria nach einer Kollision versenkt. Hartmut Ebetz bucht 1964 eine 7-Meere-Reise auf der Völkerfreundschaft, mit dem Ziel, das Schiff bei der Durchfahrt durch den Bosporus zu verlassen, wo man schwimmend das Ufer erreichen konnte.
Bei unserer Reise, da waren so viele junge Leute und die haben so, wie soll ich sagen, richtig traurig geguckt, als sie dann gemerkt haben, im Bosporus, bei der Durchfahrt im Bosporus, wurde einfach die Reling abgesperrt mit Seilen. Und an der Reling standen Leute mit dem Rücken zur Reling und guckten uns an. Und manche hatten irgendwelche Knüppel in der Hand. Ja. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich alleine gewesen wäre, wäre ich ja trotzdem noch durch. Aber zu zweit wäre das, da haben wir gesagt, dann machen wir es nicht. Ja. Und warten dann.
Hartmut Ebetz hat die luxuriöse Reise auf dem Kreuzfahrer gemeinsam mit seiner Frau angetreten.
Bis zur Straße von Messina war das sehr angenehm. Wir haben also richtig im Luxus gelebt da. In der Straße von Messina habe ich mit einem Fernrohr ein italienisches Zollschiff gesehen. Und auf dem Zollschiff standen 2 Leute und guckten mit dem Feldstecher auf unser Schiff. Da war mir klar, die erwarten uns sozusagen schon. Ja, also da sind ja immer Leute runtergesprungen. Und die waren dann auch sofort da. Die ganze Sache war dann tragisch insofern, als meine Frau, wir hatten geheiratet kurz vorher, bei dem Absprung, also unmittelbar beim Absprung festgehalten wurde. Und ich war im Wasser und dann hat sich natürlich dann die ganze Geschichte ganz anders entwickelt. Also ich kam dann nach Deutschland dann und bin dann wieder zurück nach Berlin, um sie da irgendwie rauszuholen. Und das hat letztendlich dann auch geklappt. Aber also ich hatte erst illegale Versuche gemacht, ein Auto bauen lassen und so weiter. Und das ist schief gegangen. Und letztendlich hat es auf legale Weise geklappt. Und dann kam sie nach einem Jahr rüber. Mit Kind. Weil erst in der Haft wurde festgestellt, dass sie schwanger war. Wir haben das beide nicht gewusst vorher.
Nach hundertfachen Sprüngen über die Reling erließ die SED-Führung, dass nur noch Veteranen und Linientreue an Bord kamen. Die Reise, die Hartmut Ebetz mit der Völkerfreundschaft unternahm, dürfte eine der letzten gewesen sein, die für jedermann zu buchen war.
Es waren sicher sehr viele junge Leute. Ich meine, wer leistet sich so eine 7-Meere-Reise, wo man nirgends richtig an Land kommt? Wir sind ja nur im Schwarzen Meer, natürlich in Jalta und in Suchumi waren wir an Land, also damals ja noch Sowjetunion. Und sonst nie wieder. Das Schiff hat ja nirgends angelegt. Also als junger Mensch, also ich war ja auch gerade mit dem Studium fertig, meine sämtliche Gelder zusammengekratzt, um diese Reise zu machen. Aber eben, da waren sehr viele junge Leute. Man hat es denen angesehen. Ja. Die wollten eigentlich auch. Ja.
Raus aus der DDR. In der Luft.
Auch in der Luft wurde die DDR verlassen. In Berlin von Ost nach West mit einer selbst konstruierten Seilbahn von Haus zu Haus. In Thüringen schafften es zwei Familien in einem Heißluftballon Marke Eigenbau. Im August 1978 entführten ein Kellner und eine Kellnerin aus Ostberlin eine Linienmaschine der polnischen Gesellschaft Lott von Danzig nach Berlin-Schönefeld. Die mit einer Spielzeugpistole bewaffneten Entführer zwingen die Besatzung, die Tupolew in Tempelhof zu landen.
Wie haben Sie die Entführung miterlebt? Haben Sie überhaupt etwas gemerkt, wie der Mann nach vorne ging und den Piloten bedrohte?
Nein, davon merkte ich nichts.
Wo saßen Sie?
Ich saß in der hinteren Kabine. Ich wurde erst stutzig, wo wir über das Stadtzentrum von Berlin flogen.
Warum?
Warum? Weil wir zur Landung ansetzen über das Stadtzentrum.
Und normalerweise sieht man, wenn man in Schönefeld zur Landung ansetzt, das Stadtzentrum nicht.
Ja, Schönefeld liegt außerhalb von Berlin.
Neben den Entführern bleiben 7 der 50 DDR-Bürger an Bord spontan im Westen. Die anderen werden in einem Bus nach Ostberlin gefahren.
Wann haben Sie den Entschluss gefasst, diese ungewöhnliche Chance, diese unerwartete Chance zu ergreifen, um sich aus der DDR abzusetzen?
In dem Moment, wo ich das Schild Tempelhof sah.
Was haben Sie dabei gedacht? Was ging Ihnen durch den Kopf?
Naja, man überlegt, weckt das für und wieder ab, was man zurücklässt, was neu kommt.
Fortan waren Flugzeugentführungen in Polen in Mode. Weil die entführten Maschinen meist auf dem Flughafen Tempelhof landeten, stand das Kürzel LOT in Berlin fortan für Landet auch Tempelhof.
Raus aus der BRD, Falschfahrer im Grenzgebiet.
Die Mauer wurde auch von West nach Ost überwunden. Die Motive der Mauerspringer reichten von Protest gegen die DDR über Mutproben bis Langeweile. Mindestens 400 Fälle sind bekannt. Die wenigsten, die Mauer in östlicher Richtung überquerten, waren jedoch an einer ernsthaften Flucht in den Osten interessiert. Aber es gab sie. Einer von ihnen stürzte sich in Berlin-Kreuzberg in die Spree. Der ehemalige Grenztruppenmajor?
Von der Westberliner Seite hat er sich ins Wasser gestürzt und wollte in den Osten. Wir wussten in diesem Augenblick natürlich nicht, warum. Das irritiert natürlich ein bisschen, weil die bevorzugte Marschrichtung war Ost-West. Und in diesem Fall haben wir natürlich gestutzt. Und es war tatsächlich so, ich bin dann rausgefahren nach Treptow zum Wasser. Und da stand dann ein pudelnasser 1,90 Mann. Ob er geweint hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er klatschnass. Das kann natürlich auch sein, dass seine nassen Haare runterschwebten. Und er bat uns inständig, nicht wieder rübergeschickt zu werden. Man verfolgt ihn. Ihm geht's nicht gut. Er hat irgendwie, ich sage, was ist denn los mit Ihnen hier? Naja, ich habe irgendwie Schulden und da sind mal Leute, die wollen mich unbedingt haben. Lasst mich hier, Jungs. So, und dann haben wir ihn festgenommen und dann haben wir ihn in ein Auto gestopft und dann wird er abtransportiert. Den übernehmen dann Leute, mit denen ich nichts mehr zu tun habe. Ich habe bloß im Nachhinein dann erfahren, dass dieser kräftige junge Mann nicht das Glück hatte, im Osten bleiben zu dürfen, da er straffällig war irgendwie und man hat ihn an einer Grenzübergangsstelle, welche kann ich heute nicht mehr sagen, würde er dann wieder ab in seine alte Heimat, was auch immer du dort machst, wir können dich nicht gebrauchen. Ja? So, und das regt sich ein bei mir und war auch spannend.
Ich bin dann mal weg von den vielen Wegen und begrenzten Möglichkeiten, die DDR Richtung Westen zu verlassen. Thilo Schmidt erinnerte daran.